Erklären Sie uns zunächst mal die Rolle der FDP. Wenn die Liberalen Änderungen am Gesetz wollen, könnten sie das doch tatsächlich im üblichen parlamentarischen Verfahren hinbekommen.
Ja, es ist jetzt wirklich eine schwierige Frage, ob die FDP hier ein Theater inszeniert und versucht bewusst einen Stopp herbeizuführen, weil sie eigene Interesse, eigene strategische Ziele haben, oder ob das eine stärker sachliche Debatte ist, die sagt, wir haben hier noch so viel Handwerkliches zu tun. Es gibt noch so viele Fragen, die diskutiert werden können. Da sind wir noch gar nicht an dem Punkt, dass wir in den Bundestag gehen können. Da sind wir auch noch nicht an dem Punkt, dass wir dann etwas vorbereiten für die Expertenanhörungen, dass tatsächlich eine hinreichend starke Basis ist. Und das ist zumindest ja auch die offizielle Argumentation der FDP, dass sie sagen, wir sind noch gar nicht so weit. Wir können insbesondere auch das Wissen der Expertinnen und Experten im Moment noch nicht gewinnbringend abschöpfen. Wir müssen noch Vorarbeiten leisten.
Wenn das aber so ist, wie Sie sagen, warum hat dann der Finanzminister Lindner dem Gesetzentwurf überhaupt zunächst zugestimmt?
Ja, das ist bestimmt alles schwierig nachzukonstruieren, wenn man nicht dabei gewesen ist. Aber natürlich gab es erstmal innerhalb der Koalition Absprachen. Aber seitdem hat sich natürlich auch wieder einiges geändert. Es gab die ganze Affäre Greichen, die nochmal mehr Trubel in das Gesetzesvorhaben und die Arbeit daran gebracht hat, als absehbar war und als ohnehin schon bestand. Und ja, natürlich, es geht im Moment auch ein bisschen um ein strategisches Spiel. Die Grünen sind unter Druck und die FDP möchte in dieser Situation möglichst viel für sich selbst herausholen. Die Bevölkerung, das hat man dann auch in den letzten Wochen ja noch stark festgestellt, ist sehr, sehr kritisch dem Gesetz gegenüber. Auch darauf verweist die FDP ja immer wieder und sagt, ihr könnt nicht einfach an den Bürgerinnen und Bürgern vorbei arbeiten. Wir müssen hier auch Vertrauen schaffen können. Und so gibt es verschiedene Dinge, die hier zusammenkommen und die sich in den letzten Wochen nach und nach aufgebaut haben, sodass man einfach auch in jeder Situation neu agiert.
Die SPD übt sich auch laut in Empörung, aber tatsächlich sind es doch gerade die Sozialdemokraten, die noch massive Änderungen an dem Gesetz wollen. Ist die SPD nicht eigentlich der FDP dankbar, dass die Drecksarbeit macht?
Ja, das ist zumindest gut möglich. Also so könnte man heute auch das Statement von Mützenich interpretieren, der gesagt hat, nein, ich sehe hier keinen Wortbruch, und der in gewisser Weise auch versucht hat, Verständnis für die Position der FDP aufzubringen. In der Tat, diese Fragen auch des sozialen Ausgleiches, der Förderung, der Unterstützung, der Verhinderung von übermäßigen sozialen Härten, das ist etwas, was auch der SPD unter den Nägeln brennt und wo es im Moment doch noch viele offene Fragen in den Diskussionen gibt.
Wo Sie den Wortbruchvorwurf von Wirtschaftsminister Habeck erwähnen, wie kann der denn überhaupt noch halbwegs gesichtswahrend aus dieser Nummer jetzt herauskommen?
Ja, indem sein Haus ganz schnell ganz viel gute Arbeit leistet und tatsächlich einen Gesetzesentwurf vorlegt, wo man dann auch nicht mehr sagen kann, hier gibt es zu viele Lücken. Also das, Herr Habeck ist jetzt in der Pflicht, dass er aufzeigen muss, dass es wirklich von der Sache her funktionieren kann. Und dann müsste es ihm gelingen, zu enttarnen, dass andere Verhaltensweisen, dass ein Nicht-Unterstützen durch die Koalitionspartner dieses Gesetzes vor allem, dass das Winkelzüge sind. Nur dann kann er da gesichtswahrend und gut durchgehen. Und ob ihm das gelingt, das werden wir in den nächsten Wochen erleben.
Ja, vom Kanzler ist derweil wenig bis nichts zu sehen und zu hören. Dabei müsste er doch jetzt eingreifen und moderieren. Aber ist Scholz dafür überhaupt geeignet?
Ja, dass Scholz ein Machtwort sprechen kann, das haben wir in der Vergangenheit schon erlebt, als es um die Atomkraftwerke geht. Also in der Lage ist er auf jeden Fall. Natürlich muss er das auch dosieren. Das sind Handlungen, die kann man nicht dauern und nicht immer wieder machen. Und insofern wartet er mal ab und guckt, ob es notwendig ist, dass er sich positioniert. Weil in dem Moment, wo er das tut mit seiner Richtlinienkompetenz, dann ist die Sache ja auch entschieden. Und insofern ist es für ihn, denke ich, im Moment noch durchaus berechtigt, dass er sagt, ich ziehe mich zurück, ich lasse erstmal andere ran.
Wie bewerten Sie die aktuelle Lage? Wird die Ampel diesen Heizungsstreit überstehen oder hat er doch das Potenzial, am Ende die Koalition zu sprengen?
Ja, zunächst mal bemerken wir, dass natürlich von dieser Einigkeit, die zu Beginn auch der Koalitionsverhandlungen fast demonstrativ über Selfies und sowas dargestellt wurde, die drei Köpfe, die immer zusammensteckten, das haben wir auch bei der Reform des Wahlrechts gesehen, da hat man auch die Einigkeit der Ampel immer versucht, demonstrativ wieder darzustellen. Davon ist im Moment überhaupt nichts mehr vorhanden, sondern das jetzt ist schon eine extreme Uneinigkeit, das sind extreme Spannungen. Was aber weiter besteht, das darf man auch nicht vergessen, ist, dass die verschiedenen Akteure auch gute Gründe haben, weiterhin zu kooperieren, zusammenzubleiben. Also es gibt im Moment kein überwiegendes oder es kann eigentlich kein überwiegendes Interesse an Neuwahlen geben aus der Ampel heraus. Und das wird sie ein Stück weit doch auch immer wieder zusammenschweißen. Wie das dann ausgeht, das müssen wir abwarten.